Wir danken dir, Herr, für das größte Vorrecht, das wir haben, dass wir dein heilig Wort hören können, dein Wort betrachten und dein Wort als Richtschnur haben. Und wir bitten dich, sei du nun in unserer Mitte. Schenke doch, dass dieser Abend ein gesegneter sei. Rühre du unsere Herzen und Seelen und unser Verständnis an. Schenk uns offene Herzen und offene Ohren, dass sie empfänglich sind für dein heilig Wort und dein Reden. Wir möchten zu deinen Füßen sitzen, wie Maria das tat. Und lass alles andere verschwinden, dass wir nicht wie Martha beschäftigt sind mit so vielerlei, sondern wie die Maria das eine, das Not tut, erwählt, um zu deinen Füßen zu sitzen. Segne nun einen jeden unter uns, um deines Namens willen. Amen. Nun zu unserem Text für den heutigen Abend finden wir aufgezeichnet im Markus-Evangelium, Markus 16. Da lesen wir von der Auferstehung Jesu. Vor kurzem haben wir ja Ostern gefeiert. Die Auferstehung Jesu ist eine wunderbare Geschichte. Daran kann kein Mensch zweifeln. Vor einiger Zeit kam ein Weißer zu mir in Südafrika und sagt: Ach, es fällt mir so schwer, ich kann nicht an Jesus glauben, an seine Existenz. Ich glaube das nicht, dass er in diese Welt gekommen ist und dass er der Retter ist. Ich sagte: Ach, lieber Mann, mit dir stimmt etwas nicht in deinem Kopf. Du bist anscheinend von Sinnen. Bist du zur Schule gegangen? Ja. Hast du schon Briefe geschrieben? Ja. Was schreibst du, wie machst du das, wenn du einen Brief schreibst? Wie beginnst du oben? Er sagt: Ja, ich schreibe Tag, Datum und Jahr. Was, in welchem Jahr leben wir? Ja, 1992. Ich sage: Was bedeutet das? Ja, was soll es bedeuten? Ich sage: Mit jedem Brief, jedes Mal, wenn du 1992 schreibst, dann sagst du, dass es 1992 Jahre ist, seitdem Jesus in diese Welt kam. Sehr wahrscheinlich ist da ein Unterschied von 4 Jahren. Man weiß nicht ganz genau. Aber das bedeutet 1992 Jahre nach Jesu Geburt. Wie kannst du daran zweifeln? Du musst zum Psychiater. Wenn du da nicht hingehst, dann muss man für dich beten, dass du gesund wirst im Kopf. Und dass er gestorben ist, ist ja eine Tatsache. Und dass er auferstanden ist, daran kann keiner zweifeln. Sie können daran zweifeln, wie lange die Erde besteht und so weiter. Aber an Jesu Auferstehung, daran kann keine zweifeln. Wenn man Jesus betrachtet, sein Sterben, sein Auferstehen, dann kann man nicht verstehen, dass es einen Menschen gibt in der Welt, der nicht an ihn glaubt. Wie sind doch einige mit Blindheit geschlagen. Etwas so klar auf der Hand, und dass man das nicht glaubt. Heute Nachmittag saßen wir etwas, der Bruder Treve, Bani und ich, und wir sprachen so einiges über die Auferstehung Jesu und haben das so genossen. Da ist doch nichts so schön wie das. Es gibt einige Jugendliche, die reden über Mädchen und Mädchen über Jungs. Welche Torheit ist das? Kommen Sie mal zusammen und reden über Jesus. Welch eine Geschichte. Und der Thomas, der 8 Tage nicht da war, wo war er wohl? Als Jesus den Jüngern erschien. Und dann erzählten sie ihm, Thomas, der Herr ist auferstanden. Er sagt, Menschen, das glaube ich nicht. Wenn ich nicht meinen Finger in seine Nägel male, in seine Hände legen kann und meine Hand in seine Seite, werde ich nicht glauben, dass er auferstanden ist. Thomas, er ist auferstanden, ist uns erschienen, der saß hier. Ich glaube das nicht. Und plötzlich erscheint der Herr. Sagt, Friede sei mit euch. Sagt, Thomas, komm mal her. Gib mir deinen Finger. Lege ihn in meine Hände, male. Und deine Hand an meine Seite. Der Mann zerbrach. Er fiel auf seine Knie und sagte, oh mein Herr und mein Gott. Was der wohl gefühlt haben muss und wie er gefühlt haben muss. Jesus führt alles, was sie auch hinter verschlossenen Türen geredet haben. Was sie in der letzten Zeit geredet haben und was sie schon vor vielen Jahren geredet haben, hat er alles gehört. Jesus war nicht leiblich, offensichtlich gegenwärtig, aber er war gegenwärtig und er hörte alles, was der Thomas sagte. Alles, was wir schon geredet haben in der Vergangenheit, hat Jesus gehört. Alles, was sie gesagt haben. Und er sagt, am Tage des Gerichts werden wir Rechenschaft ablegen müssen für jedes unnütze Wort. Und er geht weiter und sagt, mit deinen Worten wirst du gerechtfertigt oder du wirst verdammt werden. Es ist gut, dass wir uns mal erinnern an all das, was wir in der Vergangenheit schon geredet haben. Und wenn etwas Falsches über unsere Lippen gekommen ist, wenn da etwas war, was nicht in der Wahrheit ist, dann ist das gut, dass wir das mit Gott ins Reine bringen und ordnen. Ohne dem werden wir den Segen des Herrn nicht empfangen. Aber das nur nebenbei. Nun zu unserem Text im Markus-Evangelium. Markus 16 von Vers 1 bis 8. Und da der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria des Jakobus Mutter und Salome Spezerei, auf dass sie kämen und salbten ihn. Und sie kamen zum Grabe am ersten Tage der Woche sehr früh, da die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen dahin und wurden gewahr, dass der Stein abgewälzt war, denn der war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes, weißes Kleid an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzet euch nicht. Ihr suchet Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden und ist nicht hier. Siehe da die Stätte, da sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen schnell heraus und flohen von dem Grabe, denn es war sie Zittern und Entsetzen angekommen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Soweit. Nun, der Ostermorgen begann mit Frauen. Seltsam, nicht? Mit Frauen. Wo waren die Männer? Ja, lieben Männer, wenn wir nicht da sind, dann gebraucht Gott die Frauen. Die Frauen früh morgens. Die Maria Magdalena, die erste. Im Johannesevangelium heißt es, sie war die erste, die in das Grab hineingegangen ist. Die Maria Magdalena, die kam von Magdala. Das war ja die Frau, aus der der Herr Jesus 7 Teufel getrieben hat. Die war die erste Zeugin der Auferstehung Jesu. Dann die Maria, Mutter des Jakobus, sehr wahrscheinlich auch Jesus. Die stand ja beim Grab und sah den Herrn und meinte, das war der Gärtner. Aber es war der Herr. Und als er sagt, Maria, plötzlich ging ihr die Augen auf. Und die Salome, die Mutter von Jakobus und Johannes, die machten sich früh auf. Diese Frauen hatten ein Herz für Jesus. Es gibt ja Autos, ein Herz für Kinder und ein Herz für dies und ein Herz für das. Es wäre wunderbar, wenn einige Autos uns sagten, ein Herz für Jesus. Diese Frauen hatten ein Herz für den toten Jesus. Und ihr Herz brannte und schlug mehr für den toten Jesus als manche Menschen heute, vielleicht auch in diesem Raum, für einen lebendigen und auferstandenen Jesus. Sage ich Ihnen zur Schande. Diese Frauen hielten mehr von einem toten Jesus als manche heute von einem auferweckten Jesus. Die konnten nicht schlafen. Die konnten sich nicht verstecken. Die konnten nicht vor Menschenfurcht sich gebunden sein. Früh vor Sonnenaufgang standen sie schon auf und kauften Öl und Spezereien, um den Leichnam ihres toten Herrn zu salben. Sie hatten ihn verloren. Ihre Hoffnung war dahin. Sie meinten, der Erlöser, der Retter wäre gekommen, ihr Herr und König. Und nun war alles gescheitert. Alles fiel ihre Hoffnung zusammen wie ein Kartenhaus. Das Ende vom Lied saßen sie mit einem toten Jesus. Können Sie sich das vorstellen? Aber trotzdem ihre Hoffnung tot war, trotzdem alles dahin war, haben sie das Übrige noch kostbar gehalten. Man hätte ja sagen können, was macht ihr Frauen? Der ist tot, lasst das. Aber die hatten eine Liebe für diesen Mann, der nun tot war. Nach ihrem Wissen, sie wussten nicht, dass er auferstanden war. In ihren Augen war er tot. Aber erstaunliche Frauen waren dies. Wir können so viel von ihnen lernen. So viel. Das waren die ersten Evangelisten in dieser Welt nach der Auferstehung Jesu. Wer waren die ersten Missionare? Wer waren die ersten Botschafter? Wer waren die ersten Evangelistinnen? Kein Mann. Wir müssen uns schämen, wir Männer. Es waren Frauen. Ich weiß ganz genau, dass es Kirchen und Gemeinschaften gibt und Männer sagen, die Frau muss schweigen in der Gemeinde. Stimme ich auch mit überein. Aber leider haben die, die in der Gemeinde schweigen, zu Hause das größte Wort. Und die Männer, die so sagen, werden von ihren Frauen geritten. Oft sage ich, wenn die Frau doch lieber in der Gemeinde reden würde und zu Hause schweigen, wäre vielleicht mehr Sinn und Verstand. Dann könnte man sie wenigstens steuern. Aber zu Hause steuert der eigene Mann sie nicht einmal, wenn sie auch Unsinn redet. Selbstverständlich soll eine Frau sein und eine Frau bleiben. Und der Mann auch soll ein Mann sein und soll männlich sein. Es war hier in ihrem schönen Land, das wie ein Garten ist. Eines Tages gingen wir ein Bächen auf und als wir in der Eisenbahn saßen, stand ein Mann draußen, der länger war als ich, mit roten Lippen, mit einem Frauenkleid an, hohe Hacken, so hohe Schuhe und mit einer Handtasche und bewegte sich sehr wie eine Frau. Es sah ekelhaft aus. Man war fast versucht, ihm zu sagen, lieber Mann, Sie sehen ekelhaft aus. Sie sehen besser aus als ein Mann mit einer Hose an, als in einem Kleid, in Frauengewand. Sieht nicht gut aus. Wenn der Mann sich benimmt wie eine Frau, ist das ein Gräuel. Und wenn die Frau sich benimmt wie ein Mann, ist das auch eine Gräueltat. Die Frau soll eine Frau sein und Frau bleiben. Und der Mann das Gleiche. Aber trotzdem sagt die Heilige Schrift in den 68. Psalm, Vers 12, Gott wird eine große Schar Evangelistinnen senden. Im Hebräischen ist nicht Evangelisten, Luther übersetzt Evangelisten. Er hätte wissen sollen, er kannte Hebräisch sehr gut, dass im Hebräischen ist es nicht das Männliche, sondern das Weibliche. Das zeigt uns, dass auch in dieser unserer Zeit wir erwarten können, dass Gott viele Frauen gebrauchen wird. Selbstverständlich, warum sollte der Teufel nur die Frauen gebrauchen? Gott kann sie auch gebrauchen. Und sagen Sie nie, ich bin nur eine Frau, ich kann das nicht. Wäre ich doch nur ein Mann. Nein, als Frau sollen sie ein brauchbares Gefäß sein in den Händen Gottes. Und wenn sie nicht von Gott gebraucht werden, werden sie vom Teufel gebraucht. Und wenn Gott zu ihnen redet und sie sendet, wie er diese gesandt hat, geht hin zu den Brüdern. Gott sandte Frauen zu den Aposteln. Mit einer Botschaft. Durch die Frau redete Gott und sagte den Männern, was sie tun sollten. Erstaunlich. Einige schrieben mal in Europa, einige fromme Christen, Gott sendet keine Frauen. Und es ist unbiblisch, dass eine Frau ein Gesicht und eine Vision hat. Aber in der Bibel heißt es, wir hören auch, dass einige in einem Gesicht sahen, dass Jesus auferstanden ist. Wie kann man doch Falsches reden mit der Bibel in der Hand? Und Gott gebrauchte die Frauen. Und welche eine Frau? Die eine, die war besessen. Sieben Teufel, wie ihr Leben wohl ausgesehen hat. Wenn der Teufel im Herzen ist, der sitzt nicht und tut nichts, der ist aktiv. Wenn da böse Geister in einem Menschen sind, die sind wirksam. Aber diese Frau mit solch einer Vergangenheit hatte das Vorrecht, um die Erste dort zu sein, um es zu bezeugen, dass Jesus auferstanden ist. und diese sozusagen dummen Frauen. Ich sage nicht, dass die Frauen heute dumm sind, auf keinen Fall. Sie wissen ja, am Beginn dieses Jahrhunderts, da gingen die Mädchen nicht zur Universität und nicht zur Hochschule. Sie wissen ja, dass das Wort für die Frauen bis zum Beginn dieses Jahrhunderts drei Ks waren. Kirche, Küche, Kinder. Die Männer meinten, wenn eine Frau studiert, wird das zu viel für sie sein. Tatsache sind heute einige Frauen klüger als die Männer. Das kann jeder bezeugen. Sogar in der Schule haben einige Mädchen bessere Noten als die Jungs und lernen die Mädchen treue. Aber ich sage nun, diese Frauen waren eigentlich dumme Frauen. Aber in ihrer Dummheit waren sie weiser als die klügsten Männer. Sie machten sich auf, weil sie ein Herz für Jesus hatten, weil sie für ihn fühlten, weil er ein Teil ihres Lebens war, sozusagen ihre ganze Hoffnung. Sie hatten alles auf ihn gesetzt und nun war er tot. Aber trotzdem haben sie den Toten nicht vernachlässigt und wollten das Beste, was sie konnten, für ihn geben. Und sie haben nicht gesagt, ach, wir lassen ihn, der stinkt. Sie sagten, nein, sogar das Stinken soll hinweggetan werden, soll bedeckt werden. Die Würmer sollen ihn nicht fressen. Trotzdem er keine Verwesung gesehen hat. Wir sehen das durch ihre Augen. Darum brachten sie diese Spezereien. Sie hatten das Wort vergessen, dass er keine Verwesung sehen würde. Sie machten sich nun auf, kauften das und sagten, wir wollen ihn salben. Und gehen los. Als sie nahe beim Grabe waren, da plötzlich funkte es ihr im Kopf, wer wird uns den großen Stein wegwälzen? Das hätten sie ja schon zu Hause dran denken sollen. Nun denken sie daran, wenn sie da sind. Und wissen Sie, dieser große Stein war das kleinste Problem. Da waren Soldaten, die das Grab bewachten. Was können diese armen Frauen gegen die Soldaten? Da haben sie nicht dran gedacht. Da waren nicht nur gewaffnete Männer, sondern da war auch ein Siegel auf diesen Stein. Ein Siegel von der Regierung. Es war gegen das Gesetz, um den Stein hinwegzuwälzen. Sie hatten die Obrigkeit gegen sich. Daran haben sie nicht gedacht. Es kam ihnen nicht mal in Sinn. Ich sage, glückselige Frauen. Das sollen wir Männer von diesen dummen Frauen lernen. Sogenannten dummen Frauen. Oh, es gibt Männer. Vornehm sie den Finger berühren, zählen sie schon die Kosten und alles im dunklen Licht. Wir sollen ja die Kosten zählen. Aber nicht mit einem pessimistischen Geist. Sie wissen ja, dass ein Pessimist das einzige Mist ist, worauf nichts wächst. Und manche sind Meister in dem. Manche Männer, es gibt natürlich auch Frauen, die so sind wie die Männer, die rühren keine Finger. Warum nicht? Sie sehen nur Probleme.
Nur Unmöglichkeiten. Man kann das nicht tun, das ist gegen das Gesetz. Man kann nicht gegen dieses gehen, das sind Soldaten. Es ist keine Möglichkeit.
Und wenn es nur ein Maulwurfhaufen ist, gibt es Maulwürfe hier in Europa? Ein Maulwurf, das wird zum großen Berg, größer als Jungfrau. Vom Senfkorn macht man ein Berg. Alles ist unmöglich, alles ist zu viel, alles zu dunkel. Sie gehören zu den Jüngern, die da hinter verschlossenen Türen sitzen und bangen um ihr Leben, um ihre Existenz. Der Herr ist tot. Ja, wahrlich, er ist tot. Denkt man an Luthers Frau, als Luther so niedergedrückt saß an seinem Tisch, da kam sie mit einem schwarzen Kleid an. Und als sie hereinkam, was ist denn los, wer ist gestorben? Hast du denn nicht gehört? Nein, eine traurige Sache. Furchtbares ist geschehen. Ja, wer ist denn gestorben? Ja, der Herr Jesus. Wenn ich dich anschaue, dann ist er tot. Gott ist tot. Wenn der Mann so aussieht, dann ist der Gott mit einem lebendigen Gott kann doch der Mann nicht so aussehen und so niedergedrückt sein und so pessimistisch sein. Nun sehen Sie mal diese Frauen wie kleine Kinder, die in ihrer Dummheit, aber es war keine Dummheit. Das Herz brannte für Jesus. Und darum war nichts zu viel für sie. Und als sie redeten, wer wälzt den Stein weg, sagen sie nicht, wir kehren um. Sie gehen weiter. Wie wunderbar ist es doch, wenn das Feuer der Liebe Gottes im Herzen eines Menschen brennt. Der Mensch ist nicht aufzuhalten. Aber wie trostlos, wenn man einen toten Jesus hat und dann dementsprechend lebt. Es gibt Menschen, die sind dafür bekannt, die klagen nur, die sehen die Unmöglichkeiten, die sehen alles, was man nicht kann. Das sind nur Berge. Solche Menschen taugen nicht. Lasst uns das von diesen Frauen lernen heute Abend. Ein feuriges Herz, ein Herz für Jesus, wo man keine Unmöglichkeiten kennt. Und wenn da Unmöglichkeiten sind, sieht man sie nicht einmal. Man denkt nicht daran. Die waren so beschäftigt mit dem Herrn, die waren so beschäftigt mit den Spitzereien, dass sie die Soldaten übersehen haben, dass sie das Siegel, dass ihnen das nicht mal in den Kopf gegangen ist. Die wurden getrieben von einem Herzen, das schlug für den toten Jesus. Und ich sage, vielleicht beschämen die uns, wenn wir die mit uns selber vergleichen. Heute ist er nicht mehr tot, er ist auferstanden. Aber was tun wir? Wir mit dem auferstandenen Herrn. Und was bedeutet das für uns? Und dann, lieben Freunde, sahen sie plötzlich, dass der Stein weggewälzt war. Wie wunderbar. Gott ist vorangegangen, den Weg gebahnt für sie. Als sie dort ankamen, im Grab waren sie schon dort. Wenn man dort gewesen ist, ist es fast lebendige. An der rechten Seite in der Ecke saß ein junger Mann. Saß ein junger Mann mit einem weißen Gewand.
und sagte: Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. In der griechischen Sprache hört es sich so gut an. So stark, dass ihr Jesus sucht. Hier ist er nicht. Er ist erweckt. Welch eine Botschaft. Ich sagte in diesen Tagen mal, im Himmel wird so anders sein, als was wir uns denken. Aber wenn es so sein sollte wie hier, denn nach einiger Zeit im Himmel möchte ich gerne diesen jungen Mann sehen, der dort war. Wir wissen nicht, wer das war. Aber das sollte jeden jungen Mann inspirieren. Welch ein Vorrecht, im Dienste Gottes zu stehen. Welch ein Vorrecht. Wenn es auch nur eine Frauensache war, diese Geschichte. Aber da saß ein junger Mann im Grab und gibt ihnen die Botschaft. Geht hin und sagt es seinen Jüngern und sagt es den Petrus. Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten, ist aber nicht dir. Nun, lieben Freunde, in diesem waren sie dumm, diese Frauen. Sie suchten ihn, wo er nicht war. Und sie haben ihn nicht dort gefunden. Sehen Sie, es gibt so etwas, dass man Jesus sucht am verkehrten Platz und am verkehrten Ort. Vielleicht sucht der eine oder der andere Jesus schon jahrelang. Es funktioniert nicht. Er tut sein Bestes. Aber er findet ihn nicht. Warum? Sie versuchen am verkehrten Ort. Gehen Sie nicht hin, wo Jesus nicht ist. Sie haben es gut gemeint. Sie wussten, dass er dort gelegt war. Sie hatten das gehört. Das hatten sie erfahren. Nun gehen Sie weiter, so wie Sie das in der Vergangenheit erlebt haben. Die Vergangenheit redet zu Ihnen. Ihr Wissen redet. Das, was geschehen ist, redet. Und Sie vergessen das, was Jesus Ihnen vor dem gesagt hat. Das ist eine traurige Sache. Beschämend ist es, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer sagten: Wir müssen das Grab bewachen. Denn er hat gesagt, er wird sterben, am dritten Tag wird er auferstehen. Die Feinde denken daran und die Christen, die Jünger Jesu und die Frauen sind so blöd, dass sie nicht daran denken. Wie blöd können wir sein? Sag blöde absichtlich. Wenn da Menschen sein sollten, dann sollten es seine Jünger sein. Dann sollten es diese Frauen sein. Dann sollten wir Christen sein, die daran denken, was er uns befohlen hat und uns gesagt hat. Aber es gibt vielleicht Tausende und Abertausende und Millionen Christen, Menschen in der Welt, die sind mit ihrer Erfahrung beschäftigt, mit ihrer Vergangenheit, mit dem, was geschehen ist und nicht mit dem Worte Gottes. Nicht mit dem Worte Gottes. Sie handeln nicht nach dem, was Jesus gesagt hat. Sie gehen dagegen. Sie Sie haben alle vergessen, was Jesus ihnen gesagt hat. Des Menschen Sohn muss leiden, muss sterben, aber am dritten Tage wird er auferstehen. Die Feinde haben es kapiert. Die Feinde haben Maßnahmen genommen und haben gesagt, wir müssen das verhüten. Dann wird das Letzte noch ärger sein als das Erste. Er hat gesagt, er wird auferstehen. Darum muss das Siegel da sein. Darum müssen die Soldaten das Grab bewachen. Aber kein Jünger, kein Petrus, kein Thomas, kein Nathanael, niemand hat daran gedacht. Die Frauen auch nicht. Sie hätten ja zählen müssen. 1, 2, 3, ist der dritte Tag, er ist auferstanden. Er wird nicht da sein. Sie sind fest überzeugt. Er liegt dort im Grab. Sie gehen so weit, dass sie Geld bezahlen, die Spezereien zu kaufen. Sie machen sich Mühe. Sie meinen es so gut und sind so verkehrt. Sind auf dem Irrwege. Und der junge Mann vom Himmel herabgekommen, musste ihnen sagen, ich weiß, ihr sucht Jesus, aber er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Hier findet ihr ihn nicht im Grab. Gibt es vielleicht auch nicht unter uns Menschen, die Jesus schon gesucht haben, ernstlich, aber haben sich Mühe gemacht, Mühe bereitet, sind müde dabei geworden. Ich habe mich schon so lange für Jesus entschieden. Ich habe meine Sünden schon so oft bekannt. Ich habe schon gefastet und gebetet. Aber alles hilft mir nicht. Sie brauchen einen jungen Mann, der ihnen sagt, vielleicht sogar in alten Kreisen. Er ist nicht hier. Hier finden Sie ihn nicht. Suchen Sie Jesus nicht am verkehrten Ort. Achten Sie doch darauf, was er sagt. Warum wird dem Menschen nicht geholfen? Weil er nicht dementsprechend handelt. Hätten Sie doch nur daran gedacht, er wird am dritten Tage auferstehen, denn wären Sie nicht 3 Tage lang Pessimisten gewesen. Dann wären Sie nicht eine traurige Gruppe gewesen mit langen Gesichtern. Dann hätten Sie gewartet. Gesagt, wir warten auf den dritten Tag. Dann steht unser Herr auf, unser Siegesheld. Niedergeschlagen waren sie. Sie lagen am Boden, hatten kein Zeugnis. Alles war vergebens. Sie hatten solche große Erwartungen. Sie hatten solche große Ideale. Sogar die Salome, die eines Tages zu ihm sagte, Herr, könnten meine Zwillinge nicht eine an der linken und eine an deiner rechten sitzen in deinem Reich? Hohe Ziele! Und nun war alles kaputt. Alles war dahin. Alles war dunkel. Alles war tot. So kalt wie der Tod. Und so hart wie der Tod. Und in dem Zustand haben sie Gottes Wort vergessen. Das, was Gott sagte. Hätten sie doch nur darauf geachtet. Vergeuden sie nicht kostbare Zeit ihres Lebens. Gehen sie doch nicht auf Irrwege. Tun sie das. Erinnern sie sich daran, was Jesus gesagt hat. Und sind sie seinem Wort gehorsam. Tun Sie das, was er sagt. Ja, wie macht man das? Eine sagte, ich habe schon so viel versucht und immer wieder versagt. Es gelingt mir nicht. Jetzt, was haben Sie gemacht? Ich habe schon so versucht, so mit der Sünde gekämpft. Es gelingt mir nicht. Bis ich
sogar auf dieser Reise einem sagen musste, du, wenn ein Haus voller Mäuse ist, was tut man, wenn die alles zerfressen? Ja, ich weiß nicht. Das wird ein Afrikaner dir sagen, was du tun musst. Bekomm eine Katze. Wenn du eine Katze hast, die wird das Haus betreten, dann laufen die Mäuse weg. Die wird die Mäuse vertreiben. Die Mäuse riechen die Katzen schon vom Weiten. Hol eine Katze. Lass die hier sein, dann verschwinden die Mäuse. Dann verstehen Sie das, kapieren Sie das. Kämpfen Sie nicht mit den Katzen, mit den Mäusen. Holen Sie die große Katze, die wird die Mäuse vertreiben. Bringen Sie Jesus, der wird diese Sünden vertreiben. Lass ihn hereinkommen. Ja, das verstehe ich nicht gut. Ich versuche. Genauso mit Medikamenten. Wenn ein Mensch krank ist, Schlimmhalsschmerzen, hohes Fieber, todkrank, du musst zum Arzt. Ja, das stimmt, aber ich will erst diese Schmerzen loswerden. Ich will erst gesund werden, dann gehe ich zum Arzt. Torheit. Darum sollen Sie zum Arzt, weil Sie krank sind. Weil Sie ein Sünder sind, sollen Sie zu Jesus. Der wird Sie befreien. Und wenn Sie beim Arzt sind und Ihre Medikamente bekommen, lassen Sie die nicht in der Flasche oder in der Tasche. Wir waren an einem Ort in diesen Tagen. Mein Bruder war so müde und erschöpft und fühlte krank. Und da war da ein guter Arzt, der sagt, du, ich gebe dir was. Was Wunderbares. Gebrauch dieses Mittel. Das wird dir helfen. Und der Bruder hat es sehr freundlich angenommen und in seine Tasche gesteckt. Und das war das Ende vom Lied. Nach einigen Tagen traf er den Arzt wieder. Haben die Tabletten geholfen? Er sagt, sehe. So, das freut mich. Er sagt, die habe ich in meine Tasche getan. Und da haben sie schon geholfen. Ich habe sie nicht einmal gebraucht. Sehen Sie, man muss die gebrauchen. Die müssen wir aufnehmen in uns. Dann sind sie wirksam. Genauso mit dem Herrn Jesus. Und dann sagte, wenn wir die Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er sie uns vergibt. Nun gibt es Menschen, die über und über bekennen und noch lange Gesichter haben. Machen Sie denn Gott zum Lügner? Er sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er sie uns vergibt. Wenn Sie die bekannt haben, dann geben Sie ihm die Ehre, dass es vergeben hat. Und dann danken Sie, dann ist das Natürliche, dass Sie dafür danken. Dass Sie ihm dafür danken und sagen, ich danke dir. 10 Aussätzige sind geheilt worden. Nur ein Samariter kam zurück und dankte. 9 nicht. 1 aus 10 hatte den Verstand, um zurückzukehren und sagen, Herr, ich danke dir, dass du mich geheilt hast. Und als sie ihn baten, heile uns, Herr, er sagt, geht und zeigt euch dem Priester. Und sie waren noch nicht gesund. Und sie haben nicht gesagt, Herr, wir sind noch krank. Wir leiden noch am Aussatz. Sie waren gehorsam und haben das gemacht, was Jesus gesagt hat. Und unterwegs, plötzlich erkannten sie, wir sind gesund. Einige wollen erst sehen und dann glauben. Und Jesus sagt, du, Thomas, du sagtest, du wirst nicht glauben, es sei denn, dass du siehst. Du glaubst nur, weil du gesehen hast. Ich sage, selig ist der, der glaubt, wenn auch nicht gesehen hat. Der ist selig. Und so sind diese Menschen losgegangen, dem Herrn gehorsam. Auf sein Wort. Und Petrus sagt, auf dein Wort werde ich das Netz auswerfen. Jesus sagt, wer zu mir kommt, werde ich nicht hinauswerfen.
Und wer bittet, empfängt. Wer anklopft, wird aufgetan. Das sagt Jesus uns.
Dann sollte doch einen jeden, der anklopft, jeder, der bittet, jeder, der bekennt, jeder, der zu ihm kommt, geholfen sein. Aber leider gehen wir nicht dahin, wo Jesus es uns bestimmt hat, sondern wir gehen zum Grabe. Wir gebrauchen unsere Vernunft. Wir gebrauchen das, was geschehen ist. Wir hören danach, was Menschen uns sagen und bauen nicht auf Gottes Wort, sondern auf den Eindruck, den wir bekommen haben. Wir bauen auf den verkehrten Glauben, wir glaubten an das, was falsch war und nicht das, was recht war. Sie bauten auf vergangene Erfahrungen. Sie bauten auf dem Verkehrten und waren am verkehrten Ort, am verkehrten Platz.
Das, was Jesus ihnen gesagt hat, war der rechte Platz.
Der Herr Jesus hat seinen Jüngern gesagt, ich werde am dritten Tage auferstehen und vor euch gehen nach Galiläa. Aber das hatten sie vergessen. Aber Gott in seine Gnade sandte den jungen Mann, ihnen zu sagen, er ist nicht hier, ihr seid am verkehrten Ort. Und heute Abend sagt Gott uns, am verkehrten Ort findet ihr ihn nicht, ihr müsst zum rechten Ort.
Denkt daran, was Gott dir gesagt hat in der Vergangenheit. Denkt daran, was er euch gesagt hat, vor dem er gestorben ist. Daran hätten sie sich halten müssen. Halten sie sich nicht an dem Verkehrten. Da machen sie keine Fortschritte im christlichen Glauben. Keine.
Lasst uns dieses lernen von diesen Frauen. Und möge Gott schenken, dass auch in diese feministische Zeit Gott die Frauen gebraucht. Die Männer sind oft träge. Sehr oft tun die Männer nicht, was sie tun sollten. Sagen Sie nicht, ich warte auf meinen Mann.
Lernen Sie, Frau, auch das von des Pilatus Frau.
Als Jesus vor ihm erschien,
die konnte nicht schlafen, weil ihr Mann in Gefahr war. Und sie schrieb ihm einen Brief und sagte, lieber Mann, pass auf, tue nichts Verkehrtes. Werde nicht schuldig an diesem Mann. Ich habe letzte Nacht nicht geschlafen. Ich habe einen furchtbaren Traum gehabt.
Das sind gesegnete Frauen, die ihren Männern eine Hilfe sein können. Aber der Pilatus war ein dummer Mann und hat nicht nach seiner Frau gehört. Und darum hat er schlussendlich sich das Leben genommen.
Darum ist er depressiv geworden.
Und sagen Sie nicht, ich bin eine Frau und die Frau soll schweigen. Leider schweigen manche Frauen, wenn sie reden sollten. Und wenn sie reden sollten, dann schweigen sie. Kehren Sie das nicht um und stellen die Sache auf den Kopf, sondern haben Sie ein glühendes, ein brennendes Herz für Jesus. Und folgen Sie dem Herrn. Ein Herz, das für Jesus schlägt. Solche Frauen brauchen wir. Die Bibel lehrt uns, dass durch die Frau die Sünde in diese Welt gekommen ist. Und die Frau hat dafür schon büßen müssen. Aber Gott sei Dank, dass Gott durch die Frau ohne den Mann den Messias, den Erretter, Erlöser in diese Welt gebracht hat. Und lieben Geschwister, liebe Frauen, wenn die Männer versagen, besagen sie nicht. Gleichen Sie diese Frauen. Die waren die Letzten beim Kreuz und die waren die Ersten bei Grab. Und es wäre eine Schande, wenn sie nicht in diese Frauen Fußspuren folgen, wenn es heute nicht so wäre. Sie sollten die Letzten sein, nicht im Hurenhaus, beim Kreuz. Und sie sollten die ersten Zeugen sein. Und die Frauen haben nicht gesagt, wir müssen schweigen, wir können nicht Evangelistinnen sein, wir können nicht Botschafter sein, wir können es doch nicht wagen, zu den Männern zu gehen und ihnen das zu sagen, dass er auferstanden ist. Weg mit der Falschheit! Weg mit dem Begierden! Darum geht es nicht. Es geht um ein Herz, das für Jesus schlägt, das für Jesus brennt. Und wenn Sie Ihren Mann sehen, in die Hölle fahren und Ihre Kinder, vergeuden Sie keine Zeit. Tun Sie, was Gott von Ihnen erwartet. Und wenn Sie Ihr Volk sehen, das verkehrt geht, tun Sie das, was Gott von Ihnen erwartet. In Südafrika vor vielen Jahren sind die Buren auf grauenhafte Art und Weise ermordet worden. Von dem Zulu-König Dingaan. Frauen, Kinder, alles wurde geschlachtet. Dann sagten die Männer, so, jetzt ist es genug. Wir verlassen dieses Land. Und dann sagten die übrigen Frauen, nein, wir gehen weiter in den Kampf. Und als die Männer versagt hatten, da standen die Frauen und sagten, auf keinen Fall. Und sie stärkten ihre Männer und sie beeinflussten ihre Männer. Und sie gingen in den Kampf und siegten. Hatten sie den Frauen zu verdanken. Heute auch haben wir mutige Frauen nötig. Sie brauchen keine Hosen anzuziehen deswegen. Sie brauchen sich nicht keine Männerschuhe anzuziehen. Sie brauchen nicht sich benehmen wie Männer. Das ist dem lieben Gott ein Gräuel. Sie sind Frau, bleiben Sie Frau, aber seien Sie keine dumme Frau. Und seien Sie nicht träge, sondern ein Herz für Jesus und für seine Sache. Und werden sie ihren Männern, ihre Familie, ihr Land zum Segen und die ganze Welt. Und mögen sie auch zu den Evangelistinnen gezählt werden. Wo Gott sagt, ich werde eine große Schar Evangelistinnen senden in diese Welt. Dass Jesus auch verstanden ist, dass er lebt. Dass alle Welt das hört. Und sagen Sie nicht, ich bin eine Frau. Wenn Gott zu Ihnen redet, Ihnen einen Auftrag gibt, folgen Sie. Und dann, lieben Männer, auch wir sollen nicht darauf warten. Leider ist es so in manchen Häusern, dass der Hausvater dann sagt, ach Frau, bete du Mann, lest du Mann die Bibel. Und so weiter. Der Mann soll das Haupt sein der Familie. Und darum sagt es, wenn die Frau etwas fragen will, wenn es heißt, die Frau soll schweigen in der Gemeinde, da hat die Frau nicht prophezeit, sie hat nicht geredet oder gezeugt von dem Herrn, sie hat dumme Fragen gestellt. Dann heißt es, wenn sie reden will und was wissen will, soll sie nach Hause gehen und ihren Mann fragen. Aber lieben Freunde, es ist doch grauenhaft, wenn die Frau einen Mann hat, der ihr nicht geistlich helfen kann. Ein jeder Mann sollte ein Mann Gottes sein, dass sogar die Frau, wenn sie in Not ist, geistliche Hilfe braucht, dass sie es vom Mann bekommen kann. Dass der Mann ein Mann ist und die Frau eine Frau und die Kinder, wahre Kinder. Ohne dem geht das Volk verloren. ohne dem. Nun, lieben Freunde, wir haben einen Auftrag. Gott sendet uns in diese Welt. Der Herr Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. So sende ich euch. Wir uns, wehe uns, wenn der Tod kommt und wir haben unseren Auftrag nicht erfüllt in dieser Welt. Wir uns. Wir sollen das Licht und das Salz der Welt sein. Wenn es dunkel ist in der Welt, wessen Schuld ist das? Wir können nicht die Finsternis beschuldigen, sondern das Licht. Etwas ist mit dem Strom verkehrt. Wie kann das sein, dass es dunkel ist in der Welt, während wir existieren? Der Herr hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und als er von der Erde schied, dachte, nun seid ihr das Licht der Welt. Und möge Gott schenken, dass das Licht so scheint, dass die Finsternis aus den Gemeinden, aus den Kirchen, aus dem Volk, aus den Familien vertrieben wird. Und je dunkler es ist, desto heller scheint das Licht. Aber dazu braucht er Männer und Frauen, die diesen gleichen. Und wenn sie auch ihn gesucht haben am verkehrten Ort, haben sie sich korrigieren lassen. Sie waren nicht hartnäckig, sie hatten kein verstocktes Herz, als der junge Mann sagte, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Da haben sie nicht gesagt, nein, das können wir nicht glauben. Er ist ja tot. Geh zu deinen Brüdern, dann haben sie nicht gesagt, das können wir nicht. Sie sind gelaufen. Sie waren in Ekstase. Sie haben zwar unterwegs nichts gesprochen, aber als sie dort ankamen, sagten sie es den Jüngern. Und da ist Petrus losgelaufen und da ist Johannes auch gelaufen. Und da fanden sie, dass es so war, wie die Frauen ihnen das gesagt haben. Da kam die Welt in Bewegung. Möge Gott schenken, dass ein jeder unter uns zu diesen gehört. Vergeuden Sie keine Zeit und gehen Sie hin, wo Sie Jesus bekommen können, wo Sie ihn finden. Seien Sie seinem Wort gehorsam. Übertreten Sie das Wort Gottes nicht. Wenn Jesus etwas sagt, sagen Sie nicht, das gilt nicht für diese Zeit. Sagen Sie nicht, das ist nicht für mich, sondern machen Sie dieses Wort Gottes zu eigen und sagen, dies ist meine Richtschnur, dies ist mein Wegweise, dies ist ein Licht auf meinem Wege. Und dass ein jeder sagt, Herr, auf dein Wort. Und wenn Ihre Vergangenheit nicht gut war, wenn Sie versagt haben, und wenn sie immer wieder versagt haben, bedeutet das nicht, dass die Zukunft so sein soll. Folgen Sie Jesu Wort. Und dann kann Ihr Leben ein gesegnetes sein. Und dann wird das, was Gott verheißt, in Erfüllung gehen in Ihrem Leben. Und dann können Sie auch ein wahrer Zeuge Jesu sein. Lasst uns beten. Herr, wir sehen, dass du irgendjemand gebrauchen kannst. In Christus ist kein Jude, ist kein Grieche, ist kein Mann, ist keine Frau. Was du erwartest von einem jeden, ist Gehorsam. Herr, du siehst, wo ein jeder unter uns heute Abend steht und an was für einen Platz er sich befindet. Und wenn du zu uns redest und sagst, nein, dieses ist falsch, hier ist er nicht, mögen wir nicht widerwillig sein und ein verstocktes Herz haben und sagen, nein, hier bleibe ich, sondern dass wir die himmlische Botschaft folgen, gehorsam sind, so dass auch wir die Herrlichkeit Gottes schauen können. Amen.